Sie hören Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Hier mit einem Extra zum Tod von William Agudelo. Da wir keinen Kontakt zu der Familie haben, wissen wir nicht genau, wann er gestorben ist. Es ist ein oder zwei Jahre her ungefähr. Hier ein Extra. William Agudelo ist tot. Der Autor, Liedermacher, Kunsthandwerker, der Freund und Gefährte des Dichters und Priesters Ernesto Kardinal, mit dem er die christliche Kommune von Solentiname im großen See von Nicaragua gegründet hatte, ist tot. Er war ein Freund von mir, viele Jahrzehnte lang, Freund, Gefährte, Companiero, Mitarbeiter, ungemein hilfreicher Kollege bei meinen Filmen und Radiosendungen aus Nicaragua. Willi Wacker ist tot. Willi Wacker hat er sich manchmal genannt, manchmal als Nom de Plume, manchmal um Augenzwinkern selbst ironisch die Mühen der Berge und Ebenen zu kommentieren, über die er den Sisyphusstein seiner Arbeiten für die nicaraguanische Revolution gerollt hat. Mühen, die in den letzten Jahren immer mühsamer, gefährlicher und deprimierender wurden unter dem autokratischen Regime Ortegas, diesem Hurensohn. Ach nein, wir wollen die Sexarbeiterin nicht beleidigen, auch nicht die Hunde, also dieser Kanaille, dem Usurpator, der die Revolution inspiriert, installiert, dann okkupiert und schließlich kopiert hat zu einem Familienclan mafiöser Oligarchen. Ach, William, aber du hattest Teresita, die Schöne, die Strenge, die wundervolle Frau und Gefährtin, ein Leben lang und wundervolle, tüchtige Kinder. Und ich frage mich, ob Teresita noch böse ist, weil wir bei meinem letzten langen Aufenthalt in Nicaragua gelegentlich genüsslich und heimlich Flor de Caña gesüffelt haben. Diesen wunderbaren braunen Rum, der nach Ahornsirup und Vergessen schmeckt. Süß und streng, nach sanfter Traurigkeit, wie die Erinnerung an eine vergebliche Liebe, wie die Erinnerung an deine Großmutter. Und ich erinnere mich an die Szene, als ich beim Frühstück das Geld, das ich dir schuldete, auf eurem Tisch zählte und mir ihren freundlich resoluten Verweis einhandelte, ich möge das gefälligst lassen, der Schmutz gehöre nicht auf den Tisch, von dem wir gerade essen. Und ich hätte jetzt gern dieses Foto, auf dem sie im strömenden Regen am Rio San Juan unter dem nassglänzenden Umhang ihre beiden Kinder birgt. Urbild einer alternativen Pietà, der es, anders als Maria, gelingt, die ihren am Leben zu halten und zu beschützen. Damals, als sie mit dir und Ernesto und Hermann Schulz vom Peter Hammer Verlag den Rio San Juan hinunterfuhren, der vom großen Nicaragua-See in den Atlantik strömt. Durch diese ungewisse Meerenge, die den Pazifik vom Atlantik trennt, den Rio San Juan, der Costa Rica von Nicaragua trennt. Fluss, über den in den Zeiten des großen Goldrauschs die Vanderbilts, die auf Reichtum hoffenden Armen, über Atlantik und Pazifik nach Kalifornien schifften. Durch den jetzt die Chinesen einen zweiten Kanal graben wollen und den letzten großen Regenwald des Landes anzünden lassen. 30 Jahre später habe ich die Tour mit dir gemacht. Wir sind mit einem alten Ford von Managua nach San Carlos gefahren und von dort mit einem kleinen Flussdampfer weiter an die Stromschnellen von El Castillo und haben von dort aus mit dem Kanu Ausflüge in den Urwald des Nationalparks Maíz Grande gemacht, begleitet von den verärgerten Schreien aufliegender Aras und dem Protest der Brüllaffen und Wohin, verdammt, habe ich das Foto verschlampt, das mir geglückt ist, als wir eine Pinkelpause machten, auf dem zu sehen ist, wie du pissend angepisst wirst von einem empörten Kapuzineräffchen, das dich aus seinem Revier vertreiben wollte und dich aus der Baumkrone herab anpinkelte, als du an seinen Baum gepinkelt hast. Du warst jemand, dessen gute Laune auf einem Unterstrom von Melancholie zu schweben schien, die aus dunklen Tiefen durch das Licht der Wellen dämmerte. Und von aufschäumendem Zorn, wenn dich etwas ärgerte oder eine Ungerechtigkeit dich empörte, hinter der man immer deine große Sanftheit spürte, so dass diese Wut nie Angst gemacht hat. Sie galt ja auch nicht uns, sondern dem Zustand der Welt und ihrer alltäglichen, himmelschreienden Ungerechtigkeit. Du konntest genießen. Erinnerst du dich, wie wir auf der Rückfahrt Rast machten und die Kneipe am Straßenrand Bullballs anbot, Stierhoden, die nur ich gegessen hatte, vorzüglich übrigens, die mich an den Geschmack von tausendjährigen Eiern erinnerten. Denn du wolltest noch warten, voller Vorfreude auf deine Leibspeise, wenn wir nach Managua kämen, in diesem Ranchero, dem beliebtesten Grillrestaurant der Stadt, Spanferkel essen, Schweinebabys vom Holzkohlenrost. Ach, wie die kleinen Schnauzen quietschen. Sorry, das gehört nicht hierher, sondern in ein Gedicht von Gottfried Benn. Dort hast du mir erzählt, was ich nicht wusste, obwohl wir uns schon seit Jahren kannten, dass eine deiner Großmütter aus Afrika stammte. Und mir schien plötzlich glasklar erklärt, warum wir uns mochten. Wieder einmal fühle ich mich in meinem Rassismus bestätigt, traue keinem, in dem nicht zumindest eine Handvoll afrikanische Gene sind. Daher die Melancholie, älter als je Dreck unter Fingernägeln war, die unsichtbare Spur der Erinnerung an die Sklavenketten in deinen Genen. Ich weiß nicht mehr, ob ich dich schon kannte, als du noch im Kulturministerium für Kunsthandwerk zuständig war. Aber als ich den Film für die ARD über Ernesto Cardenal gemacht habe, da haben wir uns endlich lange gesehen und zusammengearbeitet. Du als Dinger und Produzent vor Ort und Ratgeber, Mädchen für alles, allerbester Freund und Leber, Leib und Hirnkumpan. Warst du eigentlich immer bei dem Dreh dabei? Ja, auch als wir mit Ernesto im Hubschrauber des Militärs von Solentiname zurückflogen und ich die Schnapsidee hatte, Ernesto im Grade des Momotombo abzusetzen und die Kamera mit der Maschine aufsteigen zu lassen und zu entschweben wie ein Engel im Himmel, während Ernesto einsam unten im Vulkankrater zurückblieb. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Es krachte fürchterlich, der Hubschrauber sackte abrupt 100 Meter in die Tiefe, bis er sich wieder fing. Der Rotor hatte einen Gänsegeier zerhackt. Zu dieser Zeit hast du noch den Coro de los Angeles geleitet, das große Kulturzentrum in Managua, Begegnungs- und Vergnügungsstätte der Sandinisten und Sandalistas, so nannten wir ironisch die Compañeros der internationalen Solidarität Sandalistas, weil sie rumlatschen mit ihren Sandalen. Das damals schon langsam im Niedergang war, weil die schäumenden Jahre der Revolution vorbei waren, weil das Geld und die Kraft für Dringendes gebraucht wurden, weil der Hundesohn und Staatsterrorist Reagan die Kontra finanzierte, die das Land mit Krieg überzog. Ich erinnere mich an die Katerfrühstücke mit Ceviche, dessen Fischsaft mit einem oder zwei oder drei Schuss Wodka vermischt war, und an Somozas Mercedes. Irgendwie wart ihr an einen großen, alten, dunkelroten Mercedes aus dem Fuhrpark des verjagten Diktators gekommen. Und ich hatte ihn gemietet für die Zeit der Recherche und Produktion, ein mächtiges Schiff, eine ochsenblutfarbene Tschunke, mit der ich einmal durch einen Gewittersturm aus weißen Schmetterlingen fuhr. Als käme das Ende der Welt mit einem mächtigen, unabsehbaren Strudel von Faltern, ein torkelnder Orkan aus Schmetterlingen, dunkle Helle, dicht wie nasser Schnee im April. Aber ich rede zu viel von mir. Wenn es stimmt, dass eine Welt untergeht, wenn jemand stirbt, wie die Juden sagen, dann sind auch ein paar Promille von mir mit dir gestorben. Die Spuren von mir in deiner Welt, die mit dir gestorben ist. Als das erste Buch dieses Autors erschien, schrieb der Priester und Dichter Ernesto Cardenal im Vorwort, Zitat, ich bin sicher, dass dieses Buch Nonnen und Atheisten, Beatniks und Seminaristen, Studenten, Literaturkritiker, junge Dichter und Theologen gleichermaßen interessieren wird. Und es wird sie mehr und mehr fesseln, je weiter sie in der Lektüre fortschreiten. Dieses Tagebuch eines katholischen Seminaristen erschien in Deutsch 1972 unter dem Titel »Unser Lager bei den Blumen auf dem Felde«. Da lebte der Autor, geboren 1943 in Kolumbien, schon seit einigen Jahren in seiner Wahlheimat Nicaragua. Diese erste Probe seines schriftstellerischen Könnens, 1970 in Mexiko erschienen, bezauberte durch die ungewöhnliche Sprache, mit ihrer Erotik, körperliche Liebe und seinen Anspruch an Glaube und Theologie in Übereinstimmung zu bringen versuchte.
Freitag, den 5. März. Die Hitze in Bolombolo ist unerträglich. Man läuft halbnackt herum und bleibt möglichst im Schatten. Nachts ist das warme Kopfkissen eine Qual. Man wirft den Kopf hin und her und sucht sich alle Augenblicke ein frisches, noch nicht angewärmtes Fleckchen. Die Bettlaken kleben einem am Körper. Und an Schlaf ist kaum zu denken. Glücklicherweise leben wir nicht nur durch Hautatmung. Ich liebe Bolombolo. Aber um diese Jahreszeit ist es einfach die Hölle. Bolombolo ist ein Stück von mir. Darum bin ich auch so heiß. Kein Lufthauch. Nur die tödliche Umarmung der Hitze. Sehr früh morgens und sehr spät abends wird die Luft in Bolombolo lau und zärtlich. Dann streichelt sie sanft alle Menschen und Tiere und Dinge. Die Stadt will uns zeigen, dass sie zu beidem fähig ist, zur grausamsten, erbarmungslosesten Brutalität und zur sanftesten, mildesten Zärtlichkeit. Ich bin wie Bolombolo. Ich fühle diese Erde als eine Fortsetzung meines Körpers, fast ohne Übergang. Oft rau, fast immer kochend, mit immer wiederkehrenden, doch keineswegs synchronisierten oder chronometrierten und nicht einmal periodisch auftretenden Augenblicken der Zärtlichkeit. Das ist Bolombolo. Das bin ich. Und der Fluss? Jetzt fast ausgetrocknet von der Hitze. In keinem Fluss der Welt versinkt der Körper so weich wie im Cauca. Und nirgends ist der Cauca so schön wie in Bolombolo. Ich tausche meinen Cauca gegen keinen anderen, noch so herrlichen, blauen, schäumenden, tosenden, sprudelnden Fluss der Welt ein. Und wenn ich einmal sterbe, dann soll mich der Cauca schlucken. Oder meinetwegen sollen mich auch die kräftigen, sich vor Freude kringelnden Würmer auf dem Friedhof von Bolombolo fressen. Donnerstag, den 22. Juli. So ist es. Ich kleide mich wie sie. Ich esse wie sie. Ich amüsiere mich wie sie. Ich sehe den Mädchen nach wie sie. Ich habe sexuelle Bedürfnisse wie sie. Ich gehe in ihre Kinos. Ich singe ihre Lieder und höre ihre Nachrichten und rauche ihre Zigaretten. Ich stehe vor ihren Schaufenstern. Ich lächle wie sie. Ich bewundere ihre Flugzeuge und ihre Sportwagen und ihre Yachten. Ich vergöttere ihre Schauspiele. Ich benutze ihre Aftershaves und ihre Puder und ihre Deodorant-Sticks mit Lavendelgeruch. ihre Zahncremes mit Fluor und ihre Nylon-Zahnbürsten. Ich schiele nach ihren elektrischen Gitarren und ihren Vibraphonen und ihren elektrischen Bässen. Ich bin neidisch auf ihre Jaguars. Ich möchte eingeladen werden auf ihre Feste mit schwarzer Krawatte und auf ihre Diners zu Ehren von, die sie geben, um den Erfolg zu feiern von. Und doch will ich nicht sein wie sie. Sie sind nicht das Salz der Erde. Und Christus kennt sie nicht. Sonntag, den 10. Oktober. Ein frischer Morgen. Ein Sonntag wie alle anderen. Und doch ein besonderer Sonntag. Denn gleich werde ich dich sehen. Aber wie einmalig würde dieser Sonntag erst für mich sein, wenn du mich anschauen und mir zulächeln würdest. Gott in allen Dingen. In den Kindern, in der Kirche, in den Fleischstücken auf dem Sonntagsmarkt. Gott in den Straßenkötern, in den feinen Damen, in den Autos, in der Luft, in der Morgenfrische. Aber ganz besonders herrlich für meine Augen, Gott in dir. Und wenn Gott nicht in dir wäre, würde ich dich nicht so lieben, wie ich dich liebe. Die Möglichkeit deiner Liebe ist wie ein großes, helles Licht in mir. Danke, Teresita, danke. Du hast mich angenommen. Danke für das lakonische Ja, mit dem du auf die Karte, die ich dir schickte, geantwortet hast. Gott wird es dir tausendfach vergelten, denn Gott liebt mich. Ich weiß nicht, was aus dieser Liebe wird. Sollte es möglich sein, dass Gott mir wieder einmal erlaubt, mich zu verlieben, nur damit ich später leide? Heute Abend war ich glücklich. Immer wenn ich sie sehe, bin ich glücklich. Immer wenn ich mit ihr spreche, bin ich glücklich. Ich bat Gott, gib mir Teresita. Gib mir Teresita, Herr. Gib mir Teresita. Montag, den 25. Oktober. Brief an Ernesto. Mein lieber Bruder in Christo, wie sehr habe ich mich über deinen Brief gefreut. Ich sprang im Zimmer umher und schrie wie ein verrückt gewordener Cowboy. Wenn ich einen Revolver gehabt hätte, hätte ich vor Freude in die Luft geschossen. Juhu! Warum bin ich nur so? Alles, was ich fühle, steht mir gleich im Gesicht und auf der Haut geschrieben. Gott hat mich so geschaffen, wirst du sagen. Aber warum? Um mehr zu lieben? Und da ich schon von Liebe spreche, erwarte bitte nicht allzu viel Logik von mir. Sie heißt Teresita. Teresita ist einfach, geht täglich zur Messe und Kommunion, ist Lehrerin, alles in allem das Mädchen, das ich sofort heiraten würde, ohne es mir auch nur zweimal zu überlegen. Natürlich werde ich sie nicht sofort heiraten und ich werde auch nicht mit Frau Teresita Agudelo dort in Solentiname erscheinen. Ich komme, Bruder, und wenn es mich Blut kostet, und wenn ich vor Teresita heulen sollte wie ein Hund, ich komme, denn ich habe eine Verabredung mit Gott. Und ich kann Gott nicht einfach sitzen lassen und tun, was ich möchte. Und was ich möchte, ist Teresita heiraten, jetzt, sofort, so wie ich bin, denn ich bin verliebt in Teresita und Teresita macht mich verrückt. Wenn sie nach der Schule hier vorbeikommt, stehe ich hinter meinem Bürofenster, nur um sie zu sehen. Ernesto, du verstehst mich. Wahrscheinlich fragst du dich, was aus Helen geworden ist. Aus ist es, Schluss. Die Liebe schlief ein, wie sie gemäß ihrer natürlichen Gesetzmäßigkeit einfach einschlafen musste. Wenn du wüsstest, wie gut es mir ging, solange ich so schön kühl und vernünftig war. Bis ich mich wieder von Neuem erwärmte. Jetzt bin ich glücklich, weil Teresita mich wieder liebt. Und traurig, weil ich sie auf jeden Fall bald verlassen muss. Sie liest deine Psalmen und dein Gethsemaniki. Deine Gedichte liebt sie. Ich habe ihr nicht gesagt, dass auch ich schreibe und dass sogar schon etwas von mir veröffentlicht worden ist und dass ich ein junger Poet von 19 Jahren, wie sie im Corno schreiben, bin. Ich will, dass sie mich zuerst einfach so liebt, so ganz gewöhnlich und normal, wie ich hier vor den Augen der Leute bin. In diesem Dorf weiß fast niemand etwas von meinem literarischen Leben.
Sein Freund Ernesto Cardinal fand für ihn und mit ihm eine einfache Lösung aus seinem Problem. Verzichte auf einen geistlichen Beruf und heirate die Frau, die du liebst. Agudelo reiste nach Nicaragua und lebte viele Jahre mit Frau und Kindern auf der Insel Solentiname im großen See von Nicaragua, wo Kardinal eine christliche Kommune gegründet hatte. Doch der junge Agudelo widmete sich aber in diesen Jahren weniger die Literatur. Er malte, gestaltete kunsthandwerkliche Dinge mit historischen Motiven. Er begleitete die Bäuerinnen und Bauern der Insel bei ihrer naiven Malerei.
Managua. Ernesto erwartete uns schon, als wir in Managua aus dem Bus stiegen. Eine bleierne Müdigkeit umfing uns. In den menschenüberfüllten Straßen leuchteten die Neonreklamen. Die ersten Tage in Managua. Sehr schön. Wir lernten liebenswürdige Menschen kennen, gingen fast jeden Nachmittag ins Kino, aßen Nationalgerichte und spazierten am Meer, an den Lagunen und an den Inseln von Granada entlang. Dann kam die Eintönigkeit, die Öde. Carlos Alberto spürte sie nicht. Er war begeistert, machte Pläne, erwartete ungeduldig unsere Abreise. Immer fröhlich, kurzweilig, gesellig, umgänglich, extrovertiert, lustig, zu jeder Zeit zu Späßen aufgelegt. Schreckliches Managua, Stadt zum Ersticken. Unerträglich ihre Straßen wie Backöfen und ihre Büros wie Kühlschränke. Einen Tag vor unserer Abreise gingen Ernesto, Carlos Alberto und ich auf den Markt und kauften alles Nötige, um uns auf der Insel einzurichten. In einem Schaufenster sah ich ein paar Schuhe, wie die, die mir an ihr so gut gefielen. Später kam ich an einer Schule vorbei und hörte die Kinder auf dem Hof ein monotones Liedchen singen. Die Kehle schnürte sich mir zu. Der Nachmittag verging mit Packen. Bücher, Töpfe, Gläser, Pfannen, Bestecke, Lampen, Decken, Scheren, Wäsche, Hängematten, Arzneimittel, Schreibzeug, Schlafsäcke, Seife, Angelgerät, Werkzeug. Eine unendliche Liste. Am Abend brachten wir alles auf einen Lastwagen und trafen vor dem Schlafengehen noch die letzten Vorbereitungen. Am nächsten Morgen warteten wir fast den ganzen Morgen in Las Piedras Cagadas, während die Schiffer unsere Sachen auf ihrem Boot verstauten. Menschenscheu wie nie. Das Schiff stach in See und wir fuhren ohne Unterbrechung bis 9 Uhr abends. Der See bewegt, Vulkane am Horizont. Als man das Ufer nur noch wie durch einen Nebel erblickte, erreichte meine Traurigkeit den Höhepunkt. In der Nähe einer Inselgruppe ging unser Schiff abends vor Anker. Der See war jetzt ganz ruhig. Wir warfen uns auf den Boden und schliefen ein. Am nächsten Morgen ruderten die Fischer zu den Inseln. Sie suchten Schildkröteneier für unser Frühstück. In meinen Regenmantel gehüllt, sah ich vom Oberdeck aus zu, wie sie langsam immer kleiner wurden. Der See ist immer noch ruhig. Der Himmel weiß. Zwischen dem Grün der Inseln kann man ein kleines, helles Strohdach erkennen. An der Bugseite unseres Schiffes geht die Sonne auf. Das rote Symbol dieses Tages. Denn heute beginnt die Opferung. Der 12. Februar 1966. Rot waren auch ihre Hände, als sie sie einmal um eine Taschenlampe hielt. Ihr Blut schimmerte durch die Haut. Als wir später Schildkröteneier, Brot und Kaffee frühstückten, nahm unser Schiff langsam wieder Fahrt auf. Die Inselgruppe schien sich langsam zu drehen. Später sieht man Binsen aus dem seichten Wasser ragen. Dann erscheinen Weiden, Gestrüpp, grüne Bäume. Plötzlich ein Maisfeld und wieder ein helles Strohdach. Nie gehörte Vogelschreie. Das rötliche Dach einer kleinen Kirche. Wir sind da. Ich liebe die Armut. Das hat sich mir hier ganz fest eingeprägt. Ich liebe die Armut. Die Armut. Von nun an werde ich immer die Armut lieben müssen. Ich will nichts Überflüssiges besitzen. Auch sie wird die Armut lieben müssen, wenn sie mich für immer lieben will. Wir benutzen rote Taschentücher. Hahnenschwänze, wie unsere Bauern hier. Ich habe beschlossen, immer diese roten Taschentücher zu benutzen, ganz gleich, wo ich bin. Von jetzt an werde ich auch nur noch Blue Jeans tragen. Ich hasse Stoffanzüge, gestärkte Hemden und Krawatten. Und diese Blue Jeans werden wie ein Ordenskleid sein, das Zeichen eines Mönches, der in der Welt lebt, die arme, verachtete Kleidung. Unsere Mönchstracht hier ist sehr schön. Blue Jeans und weiße Baumwollblusen. Das ist die Tracht der nicaraguanischen Bauern. Die Liebe zur Armut zeigt uns den Wert der einfachen Dinge. Man muss den Dingen ihre Armut belassen, ihre Einfachheit, ihre Schönheit. Das ist eine der großen Lehren zu Lentinames. Natürlich ohne die nützlichen Erfindungen der Technik abzulehnen. Kühlschrank, Jeep, Schreibmaschine. Diese Dinge benutzen, ohne sie zu begehren. Einfach um ihrer Nützlichkeit willen, ohne sein Herz daran zu hängen.
Und nun die Gedichte.
1. In Deutschland wird die Sonne in Bierkrüge gefüllt. Sanfte Sommersonne, die sehr früh am Morgen aufgeht, doch erst um 10 Uhr abends untergeht und mich zwingt, mit Augenschutz zu schlafen. Komplizenhafte Sonne, die mir die Mädchen in luftigen Kleidern zeigt, ohne BHs und Leibchen, mit Brustwarzen, die die frische Luft steil aufragen lässt, mit Absicht nachlässig gekleidet, die Göttlichen, die das lockere, bequeme vorziehen, auch wenn es ihnen gar nicht steht. Variante 2. 1. In Deutschland wird die Sonne in Bierkrüge gefüllt. Sanfte Sommersonne, die sehr früh am Morgen aufgeht, doch erst um 10 Uhr abends untergeht und mich zwingt, mit Augenschutz zu schlafen. Komplizenhafte Sonne, die mir die Mädchen in luftigen Kleidern zeigt, ohne BHs und Leibchen. Mit Brustwarzen, die die frische Luft steil aufragen lässt, mit Absicht nachlässig gekleidet, die Göttlichen, die das Lockere, Bequeme vorziehen, auch wenn es ihnen gar nicht steht. 9. Der Zug hält in Telgte und sie kommt in den Wagen, besprenkelt mit Silber, Ocker, gelben, roten, goldenen Tönen, wie ein Fasan, verschlossen und zart, mit diesem Schein von Festigkeit, mit dem uns das Gefieder der Perlhühner täuscht. Ihr ganzes Fleisch ist warmer Gelee unter dem Fastgefieder. Variante 2. 9. Der Zug hält in Telgte und sie kommt in den Wagen, besprenkelt mit Silber, Ocker, gelben, roten, goldenen Tönen, wie ein Fasan. Verschlossen und zart, mit diesem Schein von Festigkeit, mit dem uns das Gefieder der Perlhühner täuscht. Ihr ganzes Fleisch ist warmer Gelee unter dem Fastgefieder. 39. Auf Wiedersehen, sagte sie beim Einsteigen. Ohne einen Kuss, ohne Berührung. Nie war ein Bahnhof solch ein einsamer Ort. Nie warf der Wind so eisige Dolche. Die Erinnerung an diesen Abend hält für immer die keuchende Lokomotive wie ein ruhendes Tier und die Traurigkeit, die über allem schwebte. Milchiger Maschinendampf. Variante 2. 39. Auf Wiedersehen, sagte sie beim Einsteigen, ohne einen Kuss, ohne Berührung. Nie war ein Bahnhof solch ein einsamer Ort. Nie warf der Wind so eisige Dolche. Die Erinnerung an diesen Abend hält für immer die keuchende Lokomotive wie ein ruhendes Tier und die Traurigkeit, die über allem schwebte. Milchiger Maschinendampf. 17. 9. November 1989. Zwischen Hannover und Berlin die Wagen so überfüllt wie auf den Fotos von Zügen in Indien. Ich sitze auf dem Boden, wie viele andere. Aus der Tür neben mir dringt Ammoniakgeruch herüber. Entschuldigung, so steigt man über meine Knie. In der Abenddämmerung eine Menschenmenge, wie Ameisen auf der Mauer mit Meißeln und Hämmern. Ein Mann will mir einen Satz davon verleihen, damit auch ich mein Souvenir aus Beton abklopfe, und ich antworte ihm: Entschuldigung. Variante 2, 17. 9. November 1989. Zwischen Hannover und Berlin, die Wagen, so überfüllt wie auf den Fotos von Zügen in Indien. Ich sitze auf dem Boden wie viele andere. Aus der Tür neben mir dringt Ammoniakgeruch herüber. Entschuldigung, so steigt man über meine Knie. In der Abenddämmerung eine Menschenmenge wie Ameisen auf der Mauer mit Meißeln und Hämmern. Ein Mann will mir einen Satz davon verleihen, damit auch ich mein Souvenir aus Beton abklopfe, und ich antworte ihm: Entschuldigung. 7. Ich reise in einem deutschen Zug, wo es nicht häufig vorkommt, dass sich die Blicke treffen. Anspannung liegt in der Luft. Die Angst vor dem anderen oder dem arroganten Nachbarn, für den du nicht existierst. Ein Mädchen beißt in einen Apfel. Und das Krachen verleidet mir den Eindruck, sie küsse die Wange eines anderen Mädchens. Meine Reise ist halb vorüber, und zwei alte Leute gegenüber, die bis jetzt in ihre Lektüre vertieft gewesen sind, holen aus praktischen Taschen ihre Butterbrote hervor, fachmännisch in Servietten verpackt. Alter Käse und Schinken, geschnitten in dünne Scheiben, und dunkles, schweres Brot, das ihre Backenknochen zu energischem Mahlen zwingt, ein Aufeinanderreiben der Kiefer oder einem friedlichen Wiederkäuen mit Backenzähnen aus Gummi. Der Herbst hat kaum begonnen, doch sie drehen die Heizung schon fast ganz auf. Die Jugendlichen gegenüber schwitzen wie die Pferde am Ende eines Rennens. Manchmal freundlich, von dieser Art sind die alten Leute, die die Kinder schelten, weil sie nicht weiter entfernt von ihren Fenstern spielen. Variante 2. Ich reise in einem deutschen Zug, wo es nicht häufig vorkommt, dass sich die Blicke treffen. Anspannung liegt in der Luft. Die Angst vor dem anderen oder dem arroganten Nachbarn, für den du nicht existierst. Ein Mädchen beißt in einen Apfel, und das Krachen verleidet mir den Eindruck, sie küsse die Wange eines anderen Mädchens. Meine Reise ist halb vorüber, und zwei alte Leute gegenüber, die bis jetzt in ihre Lektüre vertieft gewesen sind, holen aus praktischen Taschen ihre Butterbrote hervor, fachmännisch in Servietten verpackt. Alter Käse und Schinken, geschnitten in dünne Scheiben, und dunkles, schweres Brot, das ihre Backenknochen zu energischem Mahlen zwingt, ein Aufeinanderreiben der Kiefer oder einem friedlichen Wiederkäuen mit Backenzähnen aus Gummi. Der Herbst hat kaum begonnen, doch sie drehen die Heizung schon fast ganz auf. Die Jugendlichen gegenüber schwitzen wie die Pferde am Ende eines Rennens. Manchmal freundlich. Von dieser Art sind die alten Leute, die die Kinder schelten, weil sie nicht weiter entfernt von ihren Fenstern spielen. 37. Liselotte, Frau Käsemann, hat heute Nachmittag die Belagerung mit Rosen abgewehrt, die ihr zu Ehren ein junger Mexikaner inszeniert hat. Liselotte hat den ganzen Wein über das helle Tischtuch verschüttet. Und siegreich, doch einsam, weint sie ein bisschen traurig über ihren bitteren Sieg in der klösterlichen Enge ihres Zimmers in der Uni. Variante 2. Liselotte, Frau Käsemann, hat heute Nachmittag die Belagerung mit Rosen abgewehrt, die ihr zu Ehren ein junger Mexikaner inszeniert hat. Liselotte hat den ganzen Wein über das helle Tischtuch verschüttet. Und siegreich, doch einsam, weint sie ein bisschen traurig über ihren bitteren Sieg in der klösterlichen Enge ihres Zimmers in der Uni.